So, jetzt der erste Joker des Morgens. Die Leute in der letzten Reihe haben gewonnen. Die dürfen jetzt in die erste Reihe kommen. Ich habe heute ein ganz heißes Thema, Leute. Das ist so richtig für den Sommer. Ganz heiß. Warum sind so viele Christen krank und werden so wenige geheilt? Ein Thema, das mich immer schon beschäftigt, weil ich das einfach gesehen habe, wenn man für ungläubige Leute betet, da werden relativ viele davon geheilt. Und wenn man für Geschwister betet, dann ist das eher nicht der Fall. Ist euch das auch schon mal aufgefallen? Und da habe ich versucht, einmal zu schauen, was sagt uns das Wort Gottes dazu? Weil das andere ist ja alles, könnte man ja darüber diskutieren und alle möglichen Meinungen haben. Wichtig ist, dass wir mal herausfinden, was sagt das Wort dazu? Und dann müssen wir das einfach wirken lassen. Wir brauchen den Heiligen Geist, dass er uns das dann erklärt. Und so möchte ich das einfach verstanden wissen, dass das einfach Impulse sind, die ich euch ins Herz sehen möchte, damit der Heilige Geist das dann euch ganz individuell erklärt, welche Stelle welche Bedeutung für euer Leben haben könnte. Ich möchte da jetzt auf keinen Fall irgendetwas aussagen damit, dass jemand sich damit entweder beschuldigt oder in die Enge getrieben fühlt oder sonst irgendwas. Nichts dergleichen. Ich spreche da jetzt auf keine konkrete Situation an, sondern auf dieses allgemeine, wirkliche Dilemma meiner Meinung nach. Denn der Auftrag der Mission heißt, verkündigt das Evangelium und heilt die Kranken. Das ist in einem Satz. Und den zweiten Teil des Satzes, den hat man in irgendeiner Weise wegrationalisiert. Aber das hat ja heute schon ganz toll begonnen. Wir haben ein super Zeugnis von dir gehört, das genau da reinpasst in diese Predigt. Und wir haben im Prinzip die erste Bibelstelle, die ich heute vorlesen werde, schon gesungen gehört. Also ist ja alles super vorbereitet, ohne dass wir das irgendwie abgesprochen haben oder ich gewusst hätte, was auf mich heute zukommt. Jedenfalls schauen wir uns einfach einmal Jesaja 53 an. Wir müssen aber von einer Ausgangsbasis ausgehen. Was sind die Grundlagen überhaupt? Da steht, jedoch unsere Krankheiten, er hat sie getragen. Steht es bei euch auch so in der Bibel? Er hat sie getragen. Ist erledigt. Und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen, nämlich unserer Treuebrüche Gott gegenüber, zerschlagen um unserer Sünde willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Ist das nicht fantastisch? Das hat ein Prophet 700 Jahre vorher gesagt, bevor es passiert ist. Herrlich, so ist Gott. Für mich ist es so, dass ich genauso mit Problemen zu tun habe, gesundheitlicher Natur. Aber für mich hat das eine höhere Bedeutung. Das heißt also, wenn ich jetzt irgendein Zimperchen an mir hätte, dann hat es eine geringere Bedeutung als dieses Wort. Das ist für mich eine grundlegende Entscheidung gewesen. Weil natürlich, wenn wir jetzt mal sowas merken, da ist ein Leberfleck und man hat vorher schon gehört, das könnte vielleicht kritisch sein und man sieht es dann, dann schaut man das an, dann packt einen das, nimmt einen richtig gefangen und ist völlig sozusagen okkupiert von dieser Situation. Es kann jetzt irgendein Symptom sein, bei jedem ganz verschieden. Und da stellt sich dann heraus, welche Autorität hat in dem Moment das Wort Gottes gegenüber dieser Situation? Was ist wahrer? Dieser Leberfleck oder das Wort Gottes? Das ist eine grundlegende Entscheidung, die wir treffen müssen. Und schlussendlich ist es natürlich so, dass wir sehr stark an die Medizin glauben. Eben, so wie das bei dir war, das Erste, ich rufe den Hautarzt an. Anstatt Psalm 23 Telefonnummer. Ich meine, wenn man das nur so als vom Prinzip her anschaut. Also da sieht man, wie wir gestrickt sind. Und das ist ja ganz normal. Das ist jetzt ja gar kein besonderer Fall. Das müssen wir nur einfach einmal registrieren und aufgrund dessen, dass wir den Dingen klar ins Auge schauen, dann auch entsprechend jeder nach seinem Dafürhalten handeln. Und wenn wir solche Situationen haben, uns sozusagen in Richtung dem Medizinmann wenden und nicht Gott, dann ist das schon mal grundsätzlich eine andere Richtung. Dann, weil das Wort Heil, das da hier kommt, Heilung geworden, das Wort Heil, das ja eigentlich sagen wir, das zentrale Geschehen an dem Werk Jesu Christi an uns ist, das wird ja auch in Jesaja 12, Vers 2 gesagt, siehe, Gott ist mein Heil. Ich bin voller Vertrauen und fürchte mich nicht. Das ist eben diese Situation. Ich fürchte mich in dem Moment, wo ich momentan erkenne, da ist irgendwas nicht in Ordnung, könnte gefährlich sein. Und dann, denn Jahwe, mein Herr, ist meine Stärke und mein Loblied. Und er ist mir zum Heil geworden. Er ist mir zum Heil geworden. Und das Wort Heil ist ein Wort, das umfasst alles. Geist, Seele und Körper. In Christus sind wir heil gemacht in all den Bereichen unserer geistlichen, seelischen und körperlichen Befinden. Das ist die Grundlage, die uns das Wort vermittelt. Können wir natürlich sagen, okay, schön, wenn es das vermittelt, aber ich fühle mich ganz anders, alles klar. Und die Tatsache ist, dass viele krank sind. Da müssen wir genauso nüchtern ins Auge schauen. Ich halte von diesen sogenannten Glaubensfreaks nichts, die quasi krank herumlaufen und sagen, ich bin geheilt, ich bin geheilt, ich bin geheilt. Die sind eher schizophren, die haben noch eine zusätzliche Krankheit. Wir müssen ganz klar sagen, okay, da stimmt etwas nicht. Dann müssen wir genauso ins Auge schauen. Das müssen wir, können wir nicht wegfantasieren, indem wir das Ganze dann einen frommen Schleier noch umgeben. Aber jedenfalls, Gottes Wille ist, dass wir heil sind. Und dafür hat er alles getan. Er hat am Schluss gesagt, es ist vollkommen, es ist vollbracht. Das ist eine Tatsache. Von seiner Seite ist alles getan. Und dazwischen, zwischen dem, was alles getan ist und zwischen dem, was für uns Realität ist, gibt es eine gewisse Distanz. Und die gilt es zu minimieren. Auf Null zu bringen, wenn möglich. Dass wir eins sind mit ihm, so wie er mit dem Vater eins ist. Das hat er gebetet. Und das ist möglich, wenn er das bittet. Und Paulus schreibt an seinen Freund Gaius, nein, nicht Paulus, sondern Johannes schreibt es in einem dritten Brief, geliebter Gaius, ich wünsche, dass es dir in allem wohl geht und du gesund bist, wie es deiner Seele wohl ergeht. Das heißt also, der geht davon aus, er soll gesund sein. Natürlich hat er einen Pfahl im Fleisch gehabt, weil er sich auf einen Reisnagel gesetzt hat, wie er da in Ephesus zu lange war, damit er wieder weiterkommt, gell? Was der gehabt hat, ist eine andere Frage. Das weiß man nicht so genau. Nur der Paulus, gegen den lassen wir nichts kommen. Der hat Tote auferweckt, der hat Kranke geheilt. Also bitte. Das war für den einfach so wie für uns eben so eine, wie nennt man das da in Schwabenland, die Stechmücken? Schnarke, genau. Also eine Schnarke, die er halt da so und dann ist er halt wieder dort gesessen und so und immer wieder ist er nicht da gewesen. Also so ein unbedeutendes Ding. Aber wenn wir das genauer anschauen, was dort steht, das habe ich ja schon mal gepredigt, wo er dann sagt, sozusagen im Schwachen mächtig, dass er sozusagen sich schwach fühlt, weil er in Wirklichkeit sich stark gefühlt hat, der Paulus. Aber das, wie gesagt, das würde der Schweinsbraten anbrennen, wenn wir auf das Detail auch eingehen würden. Aber natürlich, es steht ja auch hier, ich würde es gar nicht irgendwie schönreden, der Paulus schreibt ja im Timotheus, dass er bei seiner Reise den Trophimus, einen im Team, krank in Milet zurückgelassen hat. Schreibt der Paulus im Brief an den Timotheus. Das heißt also, unser Team ist mindestens um einen kleiner geworden, weil wir haben den Phobos in Milet krank zurückgelassen. So steht es da drinnen. Das heißt also, das war auch unter den Mitarbeitern von Paulus eine Möglichkeit, krank zu sein. Müssen wir ganz nüchtern feststellen. Also nur keine Abgehobenheit. Aber jetzt kommen wir auf die 5 Punkte, die ich aus dem Wort entnehme, die wir einfach einmal in uns aufnehmen mögen, um zu schauen, was bewirken sie und woran könnte es sein, dass wir eine Optimierung unserer Ausrichtung auf die enge Beziehung zu Christus irgendwo zulassen können. Seid ihr dafür, dass man das optimieren kann? Du bist dafür, sonst noch wer? Wenn das nicht möglich ist, dann müssten wir da gleich aufhören und schauen, dass wir nicht zu viel reden, weil sonst könnte man ja ins Gedränge kommen. Also, fangen wir an mit dem 1. Korinther 11, wo es ums Abendmahl geht. Da wird das erste Mal oder eine Stelle genannt, wo es heißt, dass man krank werden kann. Nämlich, wenn man das Abendmahl nicht richtig zu sich nimmt. Deswegen sind einige unter euch krank und sogar gestorben. Wobei, Leute, grundsätzlich sterben was Schönes ist. Das möchte ich nur einmal gleich sagen. Keine Drohgebärde, sondern sterben ist was Schönes. Ja, also jedenfalls werden wir die ganzen Probleme, die wir hier haben, dort nicht mehr haben und wir werden in einer sehr engen Gemeinschaft mit dem Herrn der Herren und Könige der Könige sein. Keine Ahnung, wie genau das ausschaut, aber jedenfalls so nach dem, was ich so bis jetzt mitgekriegt habe von Leuten, die da ein bisschen einen Einblick gekriegt haben, ist das einfach eine Superlative. Das heißt also, keine Angst vorm Sterben, Leute. Wichtig ist nur, dass wir sagen, okay, Herr, ich will den Job tun, den ich zu tun habe. Dazu sind wir ja da, weil sonst könnten wir ja gleich abtreten, weil das wäre ja schöner. Gell? Aber wir haben einen Auftrag und den zu erfüllen, das sollten wir durchaus im Blick behalten. Aber jetzt bleiben wir mal beim Abendmahl. Weil das Abendmahl ist ja ein riesengroßes Geschenk, wo ja viel mehr passiert, als wir erahnen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir das ordentlich machen. Und darum heißt es, wer also unwürdig das Brot isst und den Kelch des Herrn trinkt, wird des Leibes und des Blutes des Herrn schuldig. Der Mensch aber prüfe sich selbst. Und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Denn wer isst und trinkt sich selbst Gericht, wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt. Das sind interessante Aspekte, die sehr stark eben mit dem Leib Jesu Christi zu tun haben. Wisst ihr, wer der Leib Jesu Christi ist? Seine Gemeinde. Ist diese Gemeinde katholisch, evangelisch oder volksmissionarisch? Das sind alle, die er mit dem teuren Blut erkauft hat. Und jetzt überlegt euch einmal, wenn man so ein bisschen schon schaut, was in der Kirchengeschichte passiert ist unter den Christen, bis hin, dass sie sich mehr oder weniger da umgebracht haben, aufgrund dessen, weil der eine geglaubt hat, man muss das so machen, der andere hat geglaubt, man muss das so machen. Und da heißt es im Prinzip, dass ihr den Leib richtig beurteilt. Das heißt also, es geht auch darum, dass wir erkennen, sozusagen, was für ein Ausdruck Christi ist in denen, in jenen und so weiter. Das heißt also, wir müssen da ein bisschen das Herz öffnen für eine neue Dimension, wie wir den Leib verstehen. Sehr interessanter Aspekt, der da drinnen steckt. Es geht nicht um mich allein. Es geht nicht um dieses Häufchen hier alleine, sondern es geht um den Leib Jesu Christi, der offenbar werden soll, der seine Braut ist und die dargestellt werden soll, wie es woanders heißt, ohne Flecken und Runzeln und das ohne Kosmetikinstrumente, sondern durch das, was der Geist Gottes bewirkt. Das ist der Leib. Wow. Und dazu ist es notwendig, dass wir ein richtiges Verständnis kriegen. Und deshalb sind viele unter euch schwach und krank und einige entschlafen, weil wir möglicherweise da etwas nicht ganz auf die Reihe gebracht haben und aus dem Grund jetzt das Brot und den Wein in einer falschen Intention zu uns nehmen. Und damit Jesus Christus entehren, um das Werk, das er getan hat, das ja gerade mit dem, dass wir seinen Leib nehmen, sein Blut trinken, ihn sozusagen aufnehmen, Teil sein, mit ihm verschmelzen, das Koinonia, was ich euch schon öfters mal gesagt habe, dieses ineinander verschmelzen, was da ja ausgedrückt und bekannt wird. Wenn ich da jetzt in irgendeiner Weise mich exklusive mache und an anderen sozusagen das abspreche, Teil des Leibes zu sein und so weiter, da kommt dann so ein Konflikt auf. Da müssen wir eben schauen, was heißt das ganz persönlich für mich. Wenn wir uns aber selbst beurteilen, das heißt also diese Auseinandersetzung, jeder für sich, wenn du dich selbst beurteilst, in diesem Prozess, in dieser Auseinandersetzung, in Bezug auf den Leib Jesu Christi, wo stehe ich? Wie bin ich da? Ein Teil davon. Nämlich die Beurteilung kommt jetzt nicht, indem ich da ein Urteil fälle, sondern indem ich es messe an dem Wort Gottes und mich selbst messen lasse an dem Wort Gottes. Darum geht es, dass das in Übereinstimmung kommt, durch die Offenbarung, durch den Geist der Offenbarung. So würden wir nicht gerichtet. Wenn wir aber vom Herrn gerichtet werden, so werden wir zurechtgewiesen, gezüchtigt, damit wir nicht mit der Welt verurteilt werden. Daher, wenn ihr zusammenkommt und esst, so wartet aufeinander. Auch das ist eine interessante Sache, die man sich unterstreichen kann. So wartet aufeinander. Also zumindest, wenn ihr esst, macht es gemeinsam. Heißt gemeinsam. Also wenn einer heute mit den Gedanken schon im Urlaub ist, dann heißt es, macht es gemeinsam. Mach jetzt Gottesdienst und erst dann Urlaub. Wisst ihr, was das bedeutet? Wartet aufeinander heißt, mach es gemeinsam. Wenn du glaubst, du bist schon so weit vorne, dann bleib mal kurz stehen, dass die vielleicht ein bisschen weiter hinten sind, auch dorthin kommen. Und wenn du ein Schläfer bist, dann gib mal ein bisschen Gas, dass du zumindest so weit kommst, wo die in der Mitte sind. Gemeinsam. Weil der Leib ist etwas Gemeinsames. Du kannst nicht den Arm 2 Kilometer von dir entfernt nützlich einsetzen. Er muss dran sein am Leib. Das ist der eine Punkt, warum das Wort Gottes spricht, dass einige von Christen krank sein können. Und ich fasse das zusammen, das kann eben damit sehr eng verbunden sein, dass wir den Leib nicht richtig beurteilen. Das hängt eben damit zusammen, wer bin ich im Leib? Welche Verantwortung habe ich dadurch, dass ich ein Glied im Leib bin? Weil leidet ein Glied, dann leiden alle mit. Sprich, wenn ich meine Position nicht so einnehme oder ausfülle, wie eigentlich jetzt, sagen wir, rein organisch gesehen die Absicht wäre, dann kann das nicht geschehen. Das hat eine sehr interessante Bedeutung. Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Punkt 2. Den entnehmen wir aus Jakobus 5 von 13 an. Leidet jemand, er bete. Ist jemand guter Mutes, so flippe er aus vor Freude. Ist jemand krank unter euch, er rufe die Ältesten der Versammlung zu sich und sie mögen über ihn beten und ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünde begangen hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Viel vermag eines gerechten Gebets in seiner Wirkung. Da stecken auch ein ganzer Haufen Geheimnisse drinnen. Ich sage das natürlich in der Regel, wenn ich jetzt für einen Christen beten soll, der kommt und sagt, ich hätte gern ein Gebet für Heilung, dass ich sage, hast du schon deine Ältesten gerufen? Weil das ist eigentlich einmal die grundlegende Aufforderung des Wortes Gottes. Dann sagt er, ja, ich kenne keine. Wen soll ich da rufen? Das ist fast die generelle Antwort. Und das ist eine ehrliche Antwort. Weil selbst wenn es solche gäbe, die diesen Titel haben, Älteste zu sein, dann ist die Frage, ob jemand sie rufen würde. Weil so ein Ruf hängt sehr mit Vertrauen zusammen. Ich muss mich dem ja ausliefern, weil hier geht es ja sehr eng darum, auch dass ich Sünden bekenne und dass mir diese Sünden vergeben werden, wird hier ja in einem Aufwasch behandelt. Ich kenne eine Situation konkret und ich weiß, dass das auch in anderer Weise nicht unüblich ist. Wenn jemand jetzt in dieser vertrauensvollen Weise zu jemandem geht, dem er meint, das sagen zu können, einem, der sozusagen Verantwortung trägt in einer Gemeinde. Ich weiß von einem, der im Lobpreisteam gewissermaßen Verantwortung oder Mitverantwortung getragen hat, hat dann sowas getan, hat dann gesagt, was das Problem ist. Und eine Woche später war er sozusagen exkommuniziert vom Lobpreisteam, weil das Ganze dann seinen Weg genommen hat, die Kommunikation bis dorthin, dass der Leiter, der für das verantwortlich ist, gesagt hat, aha, wenn der die Probleme hat, dann ist der fürs Lobpreisteam nicht mehr tauglich. Jetzt kannst du dir vorstellen, wie gerne und oft derjenige zu jemandem gehen wird und so etwas tun wird. Der hat kein Vertrauen mehr. Und dann kann dieses Wort sich nicht mehr erfüllen, weil er niemanden hat, den er rufen kann, wenn er krank wäre. Ich persönlich bezeichne jetzt die Menschen, die da gerufen werden sollen, das sollen im Prinzip Väter und Mütter in Christus sein, die in der Lage sind, wirklich Vertrauenspersonen zu sein und eine Beziehung zum Heiligen Geist haben, um herauszufinden, was in der individuellen Situation zu machen ist. Und wenn das solche Menschen sind, dann kann man sich denen auch anvertrauen, weil man weiß, das wird nicht quasi in dem Gemeindeblättchen abgedruckt, sondern das wird einfach bewegt und man wird eine Lösung suchen, die vom Himmel kommt. Weil wenn jemand den Mut hat zu sagen, pass auf, du, ich habe das und das getan und vielleicht hat es mit dem und dem zu tun, egal, dann gibt man sich ja ganz schön preis. Und das Prinzip des Dienens einander ist eine Lösung und nicht die Anklage. Denn das, was Gott für uns getan hat, hat er ja schon im Vorhinein getan. Unsere Sünden sind ja schon vergeben. Ich muss nur vielleicht mit einer aktuellen sozusagen so umgehen, dass diese Vergebung auch für mich in dem Moment greift. Dass das stattfindet, exekutiert wird. Aber potenziell hat die Vergebung damals am Kreuz schon stattgefunden und ist erledigt. Das heißt, ich brauche nicht irgendwo was herumtragen und mit dem mich abmühen, was schon erledigt ist. Und darum ist es wichtig, dass der Dienst der Ältesten oder eben dieser Väter und Mütter in Christus, dass die eben in der Lage sind, das zu vollziehen. Dass jemand, der diesen Dienst in Anspruch nimmt, am Ende von der Last befreit ist und nicht doppelte Last drauf hat. Und darum ist es wichtig, dass jeder für sich überlegt, zu wem würde ich gehen, wenn ich das Problem habe. Und es ist gut, wenn man das positiv beantworten kann. Und wenn nicht, dann sollte man sich jemanden suchen. Nämlich auch könnte so eine Suche oder eine Auswahl dazu dienen, dass jemand in diese Verantwortung hineingestupst wird. Denn wenn jemand in die Situation kommt, dass er diesen Dienst tun muss, dann wird er, wenn er gerade da keine großen Erfahrungen hat, umso mehr zu Gott schreien und ihn um Hilfe bitten und umso deutlicher leitbar werden für den Heiligen Geist als einer, der so quasi Profi ist und meint, das kann ich aus dem Ärmel schütteln und vielleicht es aus seiner Kraft tut und nicht aus der Kraft des Heiligen Geistes. Aber wichtig ist, dass wir das im Auge behalten. das ist für Christen ein zentraler Punkt, dass er die Ältesten rufe. Und die Ältesten kommen. Das ist auch interessant. Das ist nicht, dass man zum Gottesdienst geht und sagt, jetzt da am Anschluss haben wir noch eine Gebetszeit für die ganz Armen von uns in der Gemeinde, sondern der, der eine Not hat, ruft und die Ältesten kommen. So steht es hier. Und das ist das Ganze in einem sehr vertrauten, abgeschlossenen Rahmen, nichts Öffentliches. Und sie werden im Namen des Herrn handeln. Im Namen des Herrn heißt, sie handeln nicht in ihrem eigenen Namen und auch nicht im Namen einer Denomination, sondern im Namen des Herrn Jesus Christus. Das ist ein wichtiger Punkt, den wir auch für unser Leben wichtig differenzieren müssen, in welchen Namen sind wir unterwegs, ganz egal, was wir tun. Denn nur wenn wir in seinem Namen unterwegs sind, dann haben wir auch die Autorität, die in seinem Namen steckt. So, der nächste Punkt in der Offenbarung an die Freunde in Thyatira, eine der Sendschreibengemeinden. Ich habe wieder dich, Offenbarung 2, 20 bis 23. Ich habe wieder dich, dass du Isabel gewähren liest. Kennen ja alle, gell? Die Stelle. Die sich eine Prophetin nennt und meine Nachfolger lehrt und verführt, Hurerei zu treiben und Götzenopfer zu essen. Ich gab ihr Zeit, Buße zu tun, aber sie will nicht Buße tun von ihrer Hurerei. Siehe, ich werfe sie aufs Krankenlager und die, welche Ehebruch mit ihr trieben. Wieder ein Grund, krank zu werden. Dieser Brief geht an eine Gemeinde. Das heißt also, man spricht hier Christen an. Christen, die Hurerei trieben. Was ist Hurerei? Wenn man eine andere Beziehung als die einzige Beziehung eingeht. Das heißt also, wenn wir andere Götter neben unserem Gott haben. Und wenn wir dem noch dazu dann was opfern und dieses Opferfleisch essen. Das ist ein interessantes Phänomen, wenn man so das Prinzip dieser Isabel anschaut. Der Geist dieser Isabel ist ja momentan so massiv zu sehen in unserer Gesellschaft. Unsere Gesellschaft ist ja sozusagen Isabel gesteuert. Der Feminismus, der eine modern kultivierte Form des Marxismus ist, ihr kennt ja ein bisschen die Zusammenhänge aus der 68er-Bewegung heraus, wo eben die Rolle der Frau sich mehr und mehr in diese Position bewegt hat, wohin sie gekommen ist, was jetzt im Gender Mainstreaming ja noch einmal einen weiteren Schub bekommen hat. Aber eben die Frau bekommt die Herrschaft über einen völligen entmannten Mann. Und das muss man jetzt versuchen, geistlich zu interpretieren. Was bedeutet das? Weil die Dinge, die so im realen Leben passieren, sind ja oft gute Vergleiche dafür, dass wir verstehen, was im Geistlichen, welche Muster hier ablaufen. Die Situation im christlichen Leben ist, dass Manipulation als Kontra zur Offenbarung des Geistes Raum gewinnt. Wo sozusagen etwas unterschwellig hineinfließt und du genötigt bist, im Prinzip entweder sozusagen in dieser Linie zu fließen oder herauszufallen. Das sieht man ja auch in der gesellschaftlichen Politik mit sogenannten Political Correctness. Wenn du verschiedene Dinge heute sagst, dann bist du schnell mal gebrandmarkt. Du sagst sie lieber nicht, damit du sozusagen mitschwimmen kannst. Und das ganze Spiel kann auch im Geistlichen und passiert auch im Geistlichen ordentlich, keine Frage. Und diese subtile Form dieser Manipulation, die hindert, dass die Kraft Gottes Raum gewinnt. Das ist eine Ersatzform für das, dass der Geist Gottes wirken kann in der Versammlung. Das ist da. Und die Frage ist, lassen wir gewähren? Das heißt, die Aufforderung in dieser Sache geht, dass wir diese Dinge nicht gewähren lassen, dass wir den Dingen keinen Raum geben. Und dann kommen wir schon automatisch zu Jakobus 4, 6, 18, wo es heißt, widersteht dem Feind und er flieht. Und das ist ein wichtiger Punkt im Umgang mit der Krankheit. Das ist jetzt keine Definition, wo direkt das Wort Krankheit bezeichnet wird. Bei den ersten drei Bibelstellen wird das Wort Krankheit ganz konkret genannt. Aber hier steht von Vers 6 an, er gibt aber desto größere Gnade. Deshalb spricht der Gott, widersteht dem Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel und er wird von euch fliehen. Naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Säubert eure Herzen, ihr Sünder, und reinigt eure Herzen, ihr Wankelmütigen. Das hängt mit dem zusammen, was wir am Anfang gelesen haben. Ich muss einen Bezug zu der Wahrheit haben, damit ich die Unwahrheit erkennen kann. Weil sonst kommt die Manipulation und erzählt mir irgendwas und ich bin möglicherweise beeindruckt, weil es gut klingt und im Zusammenhang auch passt. Aber durch den Heiligen Geist werden wir sensibel und wachsam und können erkennen und dann sagen, halt, das ist unwahr, weiche von mir. Und so kannst du jetzt mit deiner Krankheit persönlich umgehen. Nicht irgendwo hingehen und sagen, ich lasse für mich beten. Das ist absolut für einen Christen nicht der Weg, sondern er rufe die Ältesten. In dem Fall geht es einmal darum, dass du einmal schaust, was ist los mit der Situation. Versuchst einmal zu hören, was sagt der Geist Gottes. Und gehst einmal davon aus, dass mir in erster Linie Heilung zusteht. Das ist das, was ich im Wort Gottes lesen kann. Das heißt also, dieses Krankheitssymptom ist eine Fata Morgana. Das ist eine Projektion. Das heißt, ich sehe ein vielleicht sogar 3D-Projektion, was ganz Modernes, was ganz Aufregendes, erschreckend durchaus. Aber ich kann den Stecker ziehen und dann ist die Projektion weg. Also für mich passiert es auch, wenn ich wachsam bin, das bin ich nicht immer, dass ich dann denke, da ich ja die Verheißung habe, gesund zu sein, ist jetzt dieses Krankheitssymptom vielleicht nur eine Erinnerung dafür, dass ich jetzt für jemanden beten soll, der vielleicht dieses Krankheitsproblem hat. Das heißt, ich spüre das jetzt nur stellvertretend, um erinnert zu werden, für jemanden in Fürbitte zu gehen. Das ist einfach einmal ein simpler Trick, wo du den Feind einmal ordentlich ein Schnäppchen schlagen kannst. Weil du jetzt sagst, okay, mich geht's nichts an, jetzt überlege ich einmal, wen könnte es angehen? Gell? Und dann fangst einfach an zu beten und sagst, okay, für diese Person bete ich jetzt dafür, dass die jetzt keinen Herzinfarkt kriegt, weil ich spüre jetzt gerade alle Symptome für einen Herzinfarkt. Okay, ich widerstehe dem und widerstehe dem der Kraft des Todes und segne diese Person, die mir da jetzt gerade vor Augen kommt. Ich habe das schon einige Male erlebt. Erstens sind dann bei mir die Symptome weg und zweitens kriege ich dann irgendwann einmal von irgendwo die Meldung, du pass auf, das und das ist mir passiert und plötzlich war es weg. Gell? Und dann, wenn ich mir das nicht vergessen habe oder so, dann kann es passieren, dass ich sage, aha, ist ja genau der Zeitpunkt, wo dieser Eindruck da war, wo dann das Gebet war und wo das dann auch passiert ist. Das ist eine Form, wo wir sagen, wir widerstehen dem Teufel und er flieht, weil er kommt immer mit einer Lüge. Es ist seine Hauptbeschäftigung. Und Wenn wir der Lüge glauben, dann sagt er, haha, Edsch, reingefallen. Wenn wir aber sagen, hey, du Lügner, das glaube ich dir nicht, dann sagt er, oh, ich hab Pech gehabt, geh wieder. So einfach ist es, weil er ist völlig besiegt. Das, mit all den Möglichkeiten, die er hat, Show zu machen, keine Frage. Nur, es ist wahr, dass er besiegt ist. Und das muss ich in irgendeiner Weise, diese Wahrheit muss ich in mir wachsen lassen und auch anwenden. Weil nur theoretisch hilft mir nichts, sondern ich muss dann in der Zeit, wo es heiß wird, muss ich es anwenden. Weil nur so wächst es. Und wer im Kleinen treu ist, der wird auch größere Brocken packen. Das ist einfach wichtig. Und das ist eine Herausforderung. Und das ist der Grund, warum viele Christen krank sind, weil sie auf dem Gebiet es einfach laufen lassen. Oh, jetzt bin ich krank. Eben das Erste, geht zum Doktor. Das Zweite, das Dritte, das. Und dann vielleicht, wenn ich gemerkt habe, alles das hat noch nichts schnell gewirkt, dann gehen wir auch mal zum Herrn. Anstatt dass wir gleich mal sagen, okay, mir gebührt Heilung und ich widerstehe dem, was der Feind dafür Theater aufführt. Das mag nicht einfach sein in manchen Fällen. Keine Frage. Aber das ist die Grundlage. Und wir müssen zu der Grundlage des Wortes in all den Belangen. Für mich ist es einfach im Laufe der 30 Jahre immer fester geworden, dass ich sage, ich glaube dem Wort Gottes. In den Bereichen, wo ich einmal ein bisschen Offenbarung gehabt habe. Es gibt viele Bereiche, wo ich keine Offenbarung gehabt habe, wo mir genauso schwer tut. Aber dort, wo ich ein bisschen Offenbarung gehabt habe, dort ergreife ich das Wort als Erstes. Oder als Zweites, je nachdem, wie wach ich gerade bin. Aber das ist die Herausforderung, dass wir in dem geübt werden. Wir brauchen ein gewisses Siegesbewusstsein. Wir sind auf der Seite des Siegers. Hallo, das ist eine gute Nachricht. Das ist eine wahnsinnig gute Nachricht. Bei all den schlechten Nachrichten, die wir so Tag ein, Tag aus kriegen, die ja dazu da sind, um eine Angst nach der anderen zu transportieren, um uns schön klein zu halten und schön schweigsam zu halten. Und wir Christen sind auch relativ schweigsam geworden. Aber wir sollten das relativ mit einem ansteigenden Pegel hinausrufen, dass wir auf der Siegerseite sind. Und wir sollten das dann auch irgendwie so quasi werden. Nicht nur für möglich halten, sondern wenn wir das in uns werden lassen, dann sieht man das auch, dass wir auf der Siegerseite sind. Dass wir mehr als Überwinder sind, wie das, ich glaube, der Paulus sagt. So, und jetzt kommen wir dann zum weiteren zwei sehr diffizile Punkte, die in Matthäus stehen. Es geht um die Versöhnung und die Vergebung. Also viele Krankheiten rühren ja auch rein psychologisch aus der Quelle, dass die Menschen nicht in Versöhnung und in Vergebung leben, in der Gesellschaft so ganz allgemein. Das heißt, viele Krankheitssymptome kommen daraus, die zuerst vielleicht einmal psychosomatisch sein mögen und die sich dann aus dem heraus richtig zu organischen Erkrankungen wandeln und manifestieren. Und vieles könnte man ganz normal in der klassischen Medizin behandeln, wenn man den Leuten den Trick von Versöhnung und Vergebung vermitteln würde. Dann wären schon, ich könnte meinen, 30-40% unserer Krankheitsprobleme gelöst. Wenn ich das der Krankenkasse verklickern könnte, könnte ich richtig reich werden. Das ist aber leider nicht gewünscht, weil die Pharmazie kein Interesse hat, dass die Menschen gesund sind. Das muss man auch wissen. Im Prinzip, wenn heute wer zum Arzt geht, geht es nicht darum, dass er gesund wird, sondern so lang wie möglich lebend krank bleibt. Das ist im Prinzip der Sinn und Zweck, damit im Prinzip die Wirtschaft lebt, weil sonst hätten wir eine Wirtschaftskrise auch noch, neben der Schuldenkrise. Aber so, wir wissen jetzt den Trick von Versöhnung und von Vergebung. Und deswegen können wir das zumindest einmal selber leben, was uns extrem gesund machen würde. Schauen wir mal an, was in Matthäus 5, 23-24 steht. Wenn du nun deine Gabe bringst, die Opfergabe, wenn du Gott anbetest, wenn du zum Gottesdienst kommst, egal wie jetzt das ausschaut, was dein sozusagen dein Opferzeremonial ist, gell? Wenn du also das bringst zum Altar und dich dort erinnerst, dass irgendein Bruder oder eine Schwester etwas gegen dich hat. Nicht du hast was, sondern du erinnerst dich, da könnte jemand was gegen dich haben. Dann vergiss mal dein Opfer, deinen Gottesdienst oder was immer du gerade davor hast, Heiliges, und lass und gehe dorthin und versöhne dich mit diesem Bruder oder mit dieser Schwester und erst dann gehst wieder hin und setzt es fort oder beginnst. Das ist eine interessante Sache, gell? Da fallen euch sicher jetzt ein paar Leute ein, gell? Ihr müsstet jetzt alle aufstehen und weggehen, weil im Prinzip, bevor ihr da herumsitzt, solltet ihr zuerst euch versöhnen mit diesen Leuten. Interessant, gell? Das Zweite, das ist ja unser schönes Gebet, das uns Jesus Christus gelehrt hat, und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Und führe uns, damit wir nicht der Versuchung erliegen, so würde ich das übersetzen, sondern rette uns von dem Bösen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Vergebungen nicht vergebt, so wird der himmlische Vater euch eure auch nicht vergeben. Wenn wir aber den Menschen nicht vergeben, also ebenso vergibt uns der Vater auch nicht. Das steht jetzt in Matthäus 6 von 12 bis 14. Also, das ist ein so zentraler Punkt, den ich immer wieder feststelle, wo wirkliche Engstellen sind. Nämlich, dass wir selbst nicht in Versöhnung und nicht in Vergebung leben. Und jeder dieser nicht versöhnten und nicht vergebenen Punkte ist wie ein Krebsgeschwür, das im geistlichen Bereich sich auf Seele und Leib auswirkt. Und hat dann in irgendeiner Weise langfristig zur Folge, dass man auch körperlich krank wird. Und darum ist das so ein zentraler Punkt. Und das ist auch die Einzigartigkeit des Lebens in Christus, dass wir versöhnt sind durch sein Werk mit dem himmlischen Vater. Und aus dem Grund, weil wir versöhnt sind, selber Versöhnung leben können. Wenn wir diese Voraussetzung nicht hätten, dann wäre das ein guter Vorsatz, für den wir eigentlich keine Chance hätten als Menschen. Aber so hat er den Weg bereitet, dass wir mit ihm, in ihm, das auch umsetzen können. Und damit hätten wir zumindest jetzt 5 Punkte behandelt, die eine Ursache sein können, warum Christen krank sein können. Das eine war das Abendmahl, wo es darum geht, dass wir den Leib nicht richtig beurteilen und uns selbst beurteilen. Es ist so interessant. Wir haben natürlich eine besondere Neigung, einen anderen zu beurteilen. Und uns selbst zu beurteilen, fällt uns nicht so leicht. Nämlich diese Auseinandersetzung im Spiegel des Wortes Gottes, uns selbst zu beurteilen. Und nämlich aus dem heraus die Freimütigkeit zu haben, den Kaffee des anderen nicht zu trinken. Weil es gibt einfach Dinge, die gehen mich nichts an. Auch wenn ich recht hätte. Die sind das Problem, das Anliegen, die Situation eines anderen. Das geht mich nichts an. Und das ist aber eine Freiheit. Weil wenn es mich nichts angeht, dann brauche ich mich auch nicht darum kümmern. Und schon habe ich eine Last weniger, ein Problem weniger. Und es geht darum, dass ich mich selbst beurteile. Das ist ja auch das, wer mit dem Balken und dem Splitter und so weiter, da ist ja dasselbe Prinzip, gell? Das heißt, es geht darum, dass wir den Balken aus unserem Auge rauskriegen und uns nicht die ganze Zeit mit dem Splitter des anderen beschäftigen. Also ich, wenn ich so zurückblicke, ich habe immer ganz genau gewusst, was bei den anderen Christen falsch ist. Und konnte das wirklich hammerhart ausdrücken. Gell? Fern von jeder Liebe. Meinung nach voll der Wahrheit. Gell? Aber es war völlig daneben. Und jetzt, etwas später, 30 Jahre später, muss ich sagen, ich habe gelernt, auch bei Sachen, wo ich wirklich sage, okay, diese Richtung ist wirklich nicht gut. Gell? Aber zu sehen, welche Liebe der Einzelne trotzdem zu Jesus hat. Und das als Anknüpfungspunkt für eine Beziehung zu benutzen, Gemeinschaft zu haben. Und nicht zu sagen, okay, ich muss den jetzt noch einmal bekehren zu der Meinung, die ich habe. Das war für mich im Laufe der Zeit, ist es so befreiend worden. Das ist wohltuend, das ist wirklich angenehm. Weil es ist im Prinzip die Aufgabe des Heiligen Geistes und es ist die Verantwortung des anderen, mit den Dingen zurande zu kommen. Wenn ich ihm jetzt ein Zeugnis gebe von meinem Leben, weil ich kann mich gerade jetzt erinnern, ich habe ein sehr intensives Gespräch gehabt mit einem sehr gläubigen Katholiken, der einige Dinge glaubt, die ich nicht glaube. Und ich habe jetzt in keiner Weise irgendwas gegen diese Dinge gesagt, die ich nicht so glaube, wie er sie glaubt. Ich habe ihm nur erzählt, was ich glaube und warum ich das so glaube. Und ich habe dann eine E-Mail danach gekriegt, dass er gesagt hat, er hat die ganze Nacht nicht schlafen können, weil ihm das alles so bewegt hat und er dankt jetzt, dass er einige Dinge jetzt anders sieht. Und das war so entspannend. Ich habe kein Streitgespräch gebraucht, was normal die Sache dann wäre, weil dann ist meine Meinung, seine Theologie, meine Theologie und am Schluss gibt es nur Streit und kein wirkliches Ergebnis. Und Paulus sagt das auch, also im Prinzip ist es egal, was für Erkenntnis wir haben. Und das wird der Heilige Geist schon richten, dass er uns dorthin bringt, wo er es haben will, wenn wir es lassen. Und wir sollten im Prinzip nur Anreger dazu sein, dass der Heilige Geist das wirken kann. Und dann werden wir eben aus dem heraus in der Beurteilung des anderen und unserer Beurteilung uns verändern. Und das ist das, was da hier beim Abendmahl genannt wird. Der zweite Punkt war dann die Ältesten rufen. Und da eben den Schwerpunkt darauf, wen hast du, wo du wirklich dieses unlimitierte Vertrauen haben kannst, wirklich alles auszusagen, wirklich eine Beichte im Sinne dessen zu geben, dass da nichts zurückbleibt, keine Show. Unter Christen wird so viel Theater gespielt. Weil man muss ja, wenn man Christ ist, glücklich und fröhlich sein. Und dann kommt man so mit fletschenden Zähnen zusammen und spielt einfach diese Fröhlichkeit. Und in Wirklichkeit kann es sein, dass du wirklich unterm Teppich durchgehst. Und wo hast du diese Freiheit, dass du jemandem das so frei sagen kannst, ohne dass das verurteilt wird? Sondern dass du sagen kannst, wie es mir jetzt geht. Und es ist berechtigt, dass es dir echt schlecht gehen kann. Und dazu brauchst du ja den Bruder und die Schwester, damit der Dienst des anderen dich aufrichten hilft. Nicht, dass wir Theater spielen und so tun, als wären wir alle fröhlich und alle aufgerichtet, sondern wir müssen an diese Punkte kommen, wo das Problem ist und dass es dort behoben wird. Und das nächste ist eben dieser Geist der Isabel, die wirklich eben wie ein Pilz überall drinnen ist. Das ist ein Teil unserer Gesellschaft, dominant in unserer Gesellschaft. Das ist so himmelschreiend dominant, dass man eben gar nicht mehr feststellt, dass es so ist, weil es für uns als normal erscheint. Und dieser, kann man sagen, dieser Pilz, der durch alle Ritzen und Öffnungen sich ausbreitet, hat natürlich auch nicht Halt gemacht vor der Gemeinde. Und darum steht es auch in der Bibel, weil das schon ein uraltes Problem ist, dieser Geist der Isabel. Und dort geht es darum, dass wir nicht gewähren lassen. Das ist da, lässt sich nicht ändern, aber ich habe die Möglichkeit, es nicht gewähren zu lassen. Und es kommt dann eben zum nächsten Punkt 4, nämlich, dass wir dem Satan widerstehen. Er kommt mit all den möglichen Shows, mit all den Tricks, die er hat als Lügner, als professioneller Lügner. Und unsere Aufgabe ist es, aufzustehen und sagen, ich widerstehe dem. Und das ist eine Sache, wo wir entschlossen sind. wo wir jetzt nicht irgendwo hingehen müssen und sagen, mach was für mich, auch nicht zu Gott kommen und sagen, bitte hilf mir. Das ist eben das, in manchen Dingen müssen wir das differenzieren. Wir brauchen nicht drum betteln um das, was Gott schon gegeben hat, sondern wir müssen es in Kraft ergreifen und anwenden. Und wir haben die Autorität, dem Feind zu widerstehen. Und wenn wir das auch tun, flieht er schnell. Weil er ist wie ein Lausbub, der beim Stehlen entdeckt wurde. Solange es nicht entdeckt wird, wird er das weiter tun. Aber sobald er entdeckt ist, haut er ab. Und das müssen wir einfach üben. Und all die Dinge, die wir anfangen zu üben, fangen wir im Kleinen an und sie werden wachsen. Es ist kein Weltmeister vom Himmel gefallen, in auch den Glaubensdingen, sondern eben wie das Wort sagt, wer im Kleinen treu ist, wird im Größeren auch fruchtbar sein. Und auf das müssen wir uns einlassen. Und die letzten beiden Punkte waren eben das Versöhnen und die Vergebung. Und da bitte ich einfach darum, dass der Heilige Geist euch wirklich so ein bisschen in den Mangel nimmt und euch hinführt, euch die Dinge in Erinnerung bringt, wo ist es notwendig, und gebt dem Raum. Jetzt Urlaub ist eine gute Zeit zu relaxen. Lasst den Heiligen Geist auf dem Gebiet wirklich sich entfalten und geht dem nach, dass ihr wirklich sagen könnt, ich habe niemanden, wo ich den Eindruck habe, der hat was gegen mich, und ich habe alles, was es zu vergeben gibt, vergeben in dem Maß. Vergebung ist ja nicht nur ein Sprüchel, wo ich sage, ich vergebe dir, bla 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 bla, sondern Vergebung ist schon eben, wo dann eine Beziehung heil wird. Das ist im Prinzip das, was beim Knochenbruch passiert, wenn der wieder zusammenwächst. An der Stelle ist der Knochen härter und stabiler als überall anders. Und das ist eigentlich, was im Prozess der Vergebung und Versöhnung stattfindet, dass am Schluss etwas zusammenwächst, was dann stärker ist als zuvor. Das heißt, also eine richtige Vergebung und Versöhnung ist nicht nur, dass man sagt, jetzt habe ich abgehakt und fertig, sondern da kommt was Neues, was Fruchtbares, was Herrliches, was eben das Werk Jesu Christi repräsentiert hervor. Und dazu bitte ich euch, dass ihr Raum schafft in eurem Leben, dass ihr das sucht, aktiv sucht. Weil nur, wenn wir was suchen, werden wir was finden. Und das soll der Heilige Geist tun im Urlaub, weil er ist nicht auf Urlaub, er ist mit euch. Und schöpft aus dem Vollen in seinem Namen. Seid gesegnet. Amen.